Am Samstag findet in Freiburg eine Demonstration statt. Thema ist das neue sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz. Während mit dem neuen Verfahrensgesetz am 01.07.1993 die Möglichkeit der Einreise- und Asylregelung in Deutschland extrem beschnitten worden ist, werden nunmehr die hier schon lebenden Flüchtlinge so in ihren noch vorhandenen Lebensmöglichkeiten eingeschränkt, dass alle diejenigen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, dieses neue Asylbewerberleistungsgesetz als menschenunwürdig diskriminierend ablehnen. Die Einzelheiten dieses Gesetzes werden zumindest in Auszügen gleich vorgestellt. In einigen Beiträgen waren wir bisher schon darauf eingegangen. Paketregelungen für alle, wo dann zweimal in der Woche ein Lebensmittelverteilkonzern vor der Türe steht. Gesundheitliche Minderversorgung. Als Unterkunftsgebühr getarnte Wuchermieten. Als Beschäftigungsgelegenheit getarnte Zwangsarbeit. Als absolute Kontrolle über bisherige Lebensmöglichkeiten eingeführte statistische Untersuchungen und so weiter.
Weil hier auch immer wieder nach dem Sinn gefragt wird, der hinter diesem Gesetz steht, soll heute der Sozialdezernent des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, Dr. Lögler, zu Wort kommen. In seinem Landkreis gibt es ca. 2470 Flüchtlinge in etwa 180 sogenannten Unterkünften. Das geht bis runter nach Mülheim und bis hoch in den Schwarzwald. Dr. Lögler als Verwaltungsfachmann, ein Gespräch in Auszügen. Was ist der Sinn dieser gesetzlichen Maßnahme?
Ja, da sollten Sie die Politiker fragen. Ich bin Verwaltungsmensch und zum Sinn des Gesetzes, da dürfen Sie mich nicht fragen. Das sind politische Entscheidungen, die der Gesetzgeber, die Politiker getroffen haben. Ja, und die haben die Grundsätze dann in Form eines Gesetzes gemacht und wir haben das Gesetz im Grundsatz unten auf der unteren Ebene umzusetzen.
Frage ich umgekehrt, sind Sie glücklich damit, mit dieser Umsetzung? Also Sie haben ja die Arbeit damit.
Ja, selbstverständlich. Wenn wir nur die Arbeit betrachten, bin ich nicht glücklich, kann ich sagen. Denn wir haben ja viele Verfahren jetzt umzustellen, auf eine neue rechtliche Grundlage zu bringen. Das erfordert natürlich ein hohes Maß an Mehrarbeit für die Mitarbeiter in meinem Hause. Das ist klar, insoweit bin ich nicht glücklich, aber es ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir Beamte und Angestellte in der Verwaltung eben da. Auch
soweit die grundsätzliche Einstellung des Landkreis-Sozialdezernenten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Und nun kommen wir in die Einzelheiten. Da gibt es interessante neue Definitionen.
Dazu, wir sprechen ganz einfach von privilegierten Asylbewerbern und nicht privilegierten Asylbewerbern. Die sogenannten nicht privilegierten Asylbewerber, die bekommen gekürzte Leistungen nach den Vorstellungen des Gesetzes und die sogenannten privilegierten, also die, die über ein Jahr schon bei uns sind, die bekommen eben Leistungen analog BSHG in der Berechnung. Sie bekommen aber auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dieser Unterschied ist mir wichtig, deutlich zu machen. Die bekommen also keine Sozialhilfe, sondern auch die Privilegierten bekommen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nur diese Leistungen werden berechnet analog des BSHG.
Das ist insgesamt die neue Regelung mit dem Gesetz, dass quasi eine gesamte Gruppe von Menschen aus dem BSHG rausgenommen worden
ist. Das ist so richtig, ja.
Und für die Nicht-Privilegierten, wie Sie sagen, würde das konkret heißen, ab 1. November reduzierte Geldleistungen und ab 1. Februar?
Ab 1. Februar sollen bei uns alle Asylbewerber, also die privilegierten und die nicht privilegierten Sachleistungen bekommen. Mhm. Das ist nach Auffassung des Innenministeriums möglich und auch erwünscht und soll so von den Behörden auch vollzogen werden.
Ist das nicht eine Interpretation des Innenministeriums aus Stuttgart oder ist das rechtlich gesichert?
Das ist in der Tat eine Rechtsfrage und darüber wird man sicher streiten können. Aber so ist es eine Auffassung, die sich auch hören lässt, juristisch. Aber die Gerichte werden uns dann sagen, ob das geht oder nicht geht.
Das heißt also, das Innenministerium versucht, die härtere Praktik durchzusetzen.
Ich weiß nicht, ob man so formulieren kann, die härtere Praxis. Sondern das ist eben Auslegung des Gesetzes und diese Parallelität, die darf man durchaus zu Recht anstellen. Denn der Gesetzgeber verlangt ja eine bestimmte Härte.
Soweit also die Verwaltungseinschätzung. Nun geht's weiter, die Praxis dieses Gesetzes. Zunächst die Pakete.
Und dann wir suchen uns einen Unternehmer, so wie es auch nach den Vorstellungen des Landes zu erfolgen hat. Ein Unternehmer, der die Gewähr bietet, dass die Päckchen ausreichend bepackt sind nach den Ernährungsgesichtspunkten. Und da suchen wir uns einen Unternehmer, der die Gewähr bietet, der das auch leisten kann.
Also eine Großküche wahrscheinlich.
Sicher eine Großküche oder ein Unternehmer, der das ganz einfach bewirken kann. Ja.
Und die Unternehmer werden beauftragt, die Pakete durch den Landkreis zu fahren?
Die Unternehmer werden beauftragt, die Päckchen dann direkt vor Ort abzuliefern. Also bei der jeweiligen Familie oder bei der jeweiligen Person.
für 3 und einmal für 4 Tage.
Für 3 und einmal für 4 Tage, so ist es zunächst mal vorgesehen.
Und wie suchen Sie diese Firma aus, nach welchen Kriterien?
Es gibt eine Firma, die in diesem Bereich schon längere Zeit tätig ist und da haben wir den Eindruck, dass sie die Gewähr bietet, dass das auch zuverlässig und pünktlich gemacht wird. Mhm. Und mit ihr werden wir wahrscheinlich zunächst mal einen Vertrag abschließen und dann sieht das Land in seinen Richtlinien vor, dass wir eine öffentliche Ausschreibung zu machen haben, um den Markt natürlich hier besser auszuloten. Mhm. Diese Ausschreibung, ich weiß, Kollegen haben eine Ausschreibung gemacht, da ist im Moment noch nichts Sinnvolles und Brauchbares rausgekommen. Deswegen sind wir der Auffassung, wir sollten jetzt erstmal die ersten Erfahrungen sammeln, um dann auf der Grundlage dieser Erfahrung eine Ausschreibung zu machen. Wir können also viel differenzierter in der Ausschreibung dann Vorgaben machen, wie die Arbeit dann auszusehen hat, also wie der Leistungsumfang.
Nicht umgekehrt, erst die Ausschreibung.
Wir machen jetzt nicht zuerst die Ausschreibung, weil die Ausschreibungen, die gelaufen sind, die Erfahrung gezeigt haben, da kommt nichts Brauchbares raus. Mhm. Weil wir auch im Grunde keine sinnvollen Vorgaben machen können.
Also mir ist bekannt, dass in Engen eine Firma sitzt, die die Vauban-Kaserne, die Flüchtlinge dort beliefert. Das wird die gleiche Firma dann sein.
Die Firma in Engen ist mir auch bekannt.
Ja. Bislang war es immer so, dass Flüchtlinge sich selbst einkaufen konnten, die Sachen, und quasi auch selbst bestimmen konnten, was sie essen wollten. Wie soll das zukünftig geregelt werden?
Wir können auf bestimmte Wünsche eingehen, also mit der Firma, mit der wir im Moment im Gespräch sind, die kann Wünsche berücksichtigen, soweit sie leistbar sind. Also auf die ethnischen Unterschiede können wir Rücksicht nehmen, zum Beispiel beim Konsum von Fleisch. Wir werden da auch Abfragen machen im Vorfeld, um da sicher zu sein, dass auch, was die Fleischrationen angeht, das Richtige im Päckchen drin ist.
Inwieweit sind die Flüchtlinge überhaupt informiert über die Veränderung?
Ja, die Flüchtlinge sind sicher allgemein informiert über das, was in der Presse nachzulesen ist. Wir haben auch schon erste Informationen an alle Asylbewerber gemacht, denn wie gesagt, zum 1.11.1993 haben wir ja das Asylbewerberleistungsgesetz in einer ersten Stufe schon umgesetzt und da sind die Informationen schon geflossen. Natürlich noch nicht so endgültig, was die Sachleistungen angeht, denn damals hatten wir noch keine klare Vorstellung, wie das Land dieses Gesetz umzusetzen gedenkt.
Also wenn Sie die Informationen in deutscher Sprache ansprechen, dann gehe ich mal davon aus, dass die Flüchtlinge nicht informiert sind, weil das ist ja nicht in der Regel ihre eigene Sprache und sie lesen auch nicht in der Regel die deutsche Zeitung.
Wir gehen davon aus, dass sie schon ausreichend informiert sind, denn wir haben ja auch Betreuungsverbände und Betreuungsdienste bei uns im Landkreis und die helfen natürlich bei der Umsetzung, bei den Sprachschwierigkeiten.
Die Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg lehnen samt und sonders dieses sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz ab. Allerdings haben die Behörden Vereinbarungen mit den Wohlfahrtsverbänden getroffen, die ihnen ein Hineinregieren quasi in die Sozialbetreuung nunmehr erlauben. Eine Durchsetzung des Gesetzes schränkt gleichzeitig die Tätigkeit dieser Wohlfahrtsverbände ein. Zweiter Punkt in diesem Gesetz.
Wie werden die anderen Notwendigkeiten für den Lebensbedarf sichergestellt, die die Flüchtlinge brauchen?
Wenn wir zum 1.2. anfangen mit den Sachleistungen, dann beginnen wir zunächst einmal mit den Lebensmittelpaketen. Und die übrigen Bereiche, die werden dann über Geld finanziert. Das heißt also, da wird den Asylbewerbern weiterhin Geld zur Verfügung gestellt für den persönlichen Bereich. Wenn Sie vielleicht ansprechen wollen, das sogenannte Hygienepaket, das werden wir zum 1.2. noch nicht machen, sondern da warten wir auch erstmal Erfahrungen. Denn ich könnte Ihnen nicht sagen, wie so ein Hygienepaket heute auszusehen hat, was da alles drin sein sollte und in welchem Umfang. Da sammeln wir noch Erfahrungen und dann werden wir uns überlegen, ob wir auch künftig in einer weiteren Stufe dieses Hygienepaket anbieten.
Weil man
genauso auch die hauswirtschaftlichen Leistungen, die ja auch in irgendeiner Paketform mal geliefert werden sollen. Das kann man überall dort machen, wo sehr viele Menschen in einer Wohneinheit untergebracht sind. Da kann man natürlich sagen, gutes Spülmittel, da kaufen wir uns ein großes Fass und das wird dann ausgeteilt. Das können wir natürlich bei unserer Struktur im Landkreis nicht machen, denn wir haben etwa 180 Einsatzstellen. Und da kann man natürlich nicht so kleine Einheiten dann weitergeben, dass man sagen kann, das muss eine Woche oder 14 Tage reichen. Da müssen wir noch Erfahrungen sammeln. Aber das ist ja auch nicht jetzt vordergründig das, was wir anstreben, dass wir in allen Bereichen die Sachleistungen umsetzen, sondern wir wollen es aus unserer Sichtweise vernünftig machen.
Man spottet ja bereits darüber, ob das Toilettenpapier zukünftig abgezählt wird. Weitere Veränderung dieses Gesetzes ist zum Beispiel die medizinische Versorgung, wenn ich das richtig sehe. Wird fast auf null, sage ich mal provozierend, reduziert.
So sieht es der Gesetzgeber vor.
Da haben Sie keinen Spielraum.
Nach dem strengen Wortlaut des Gesetzes haben wir keinen Spielraum. Aber auch hier suchen wir immer wieder vernünftige Lösungen, denn das Ganze muss ja praktikabel bleiben. Wir werden nicht von vornherein, wenn eine ärztliche Leistung in Anspruch genommen wird, sagen, nein, das geht nicht, sondern wir werden dann natürlich ja in einem Verfahren zu untersuchen haben, ob nach den Grundsätzen des Gesetzes eine Leistung zu erbringen ist oder nicht. Also nicht von vornherein nein, es gibt überhaupt nichts, sondern wir werden zunächst mal in einem Verfahren zu untersuchen haben, in welchem Rahmen doch eine Leistungsmöglichkeit besteht.
Wer untersucht das?
Ja, da werden wir natürlich die Hilfe des Gesundheitsamtes brauchen, denn hier geht es um medizinische Fragestellungen und wir sind alle keine Mediziner hier im Hause, sondern wir sind Verwaltungsfachleute. Und wenn wir diese Frage nicht selber beantworten können, werden wir natürlich den Dienst des Gesundheitsamtes in Anspruch nehmen müssen, die dann für uns eine medizinische Bewertung abgeben. Ja, das fällt unter diese relativ streng formulierten Gesetzesbestimmungen oder das fällt eben nicht drunter.
Das heißt also, die freie Arztwahl ist aufgehoben?
Das kann man so nicht sagen. Die freie Arztwahl, die besteht im Grundsatz immer dann, wenn jemand die Möglichkeit hat, eine ärztliche Leistung in Anspruch zu nehmen. Und dann sucht er sich eben den Arzt aus. Also die Leistung wird nicht durch das Gesundheitsamt erbracht, sondern das Gesundheitsamt ist für uns eine fachliche Behörde, die eine fachliche Stellungnahme zu irgendeinem fachlichen medizinischen Problem für uns
abgibt. Würde in der Realität aber heißen, dass das Gesundheitsamt in dem Moment, wo die Kostenübernahme diskutiert werden muss, darüber entscheidet.
Ja, das ist ja immer so. Wenn Sie eine fachgutachtliche Äußerung brauchen, entscheidet im Grundsatz immer der Gutachter. Juristisch nicht exakt, aber im Grundsatz ist es so. Denn wenn ich eine fachliche Äußerung haben möchte, dann gibt er sie ab. Und wenn sie für mich schlüssig ist, dann werde ich das natürlich auch zu übernehmen haben. Nur wenn sie nicht schlüssig ist, wenn dann irgendwelche Fehler drin sind in der fachlichen Begutachtung, dann werden wir sagen, da muss nachgebessert werden. Aber schlussendlich hat natürlich das Votum des Gutachters schon sehr stark Einfluss in die Entscheidungspraxis.
Das ist aber ein unabhängiger Sachverständiger, etwas anderes als das staatliche Gesundheitsamt.
Ja, das staatliche Gesundheitsamt ist eine staatliche Fachbehörde.
Gesetz schreibt vor, unaufschiebbare ärztliche Behandlung wird nur noch gewährt und aufschiebbare wird also nicht mehr gewährt, kann man daraus ableiten. Also je nachdem, wie diese Definition des Aufschiebbaren oder Nicht-Aufschiebbaren ist.
Ja, das ist die Frage, was ist aufschiebbar? Ist sowas aufschiebbar? Im Grundsatz würde ich sagen, das kommt drauf an.
Und wie sieht es aus für schwangere Frauen oder auch für mögliche Abtreibungen? Ändert sich da etwas?
Für die Abtreibungen ändert sich nichts, die werden übernommen. Da machen wir keinen Unterschied, ob privilegiert, nicht privilegiert oder sonstig.
Ein weiterer Punkt, Arbeit ist nach dem Gesetz vorgeschrieben, pro Stunde 2 Mark als Zwangsmaßnahme.
Nee, so würde ich das nicht sehen. Das sind Arbeitsgelegenheiten, die man diesen Menschen anbietet, nicht als Zwangsmaßnahme, sondern wenn solche Arbeitsgelegenheiten da sind, dann wird man selbstverständlich Asylbewerber dorthin vermitteln, mit der Folge, dass sie dann eben 2 Mark pro Einsatzstunde bekommen, aber nicht als Zwangsmaßnahme. So haben wir das Gesetz nie verstanden. Auch die Möglichkeiten im Rahmen des BSAG haben wir nie verstanden als Zwangsmaßnahme, sondern im Grunde immer als Hilfe zur Selbsthilfe.
Arbeitsfähige sind zur Wahrnehmung verpflichtet.
Das ist richtig, das ist der gesetzgeberische Wille. Das heißt also, wenn Arbeitsmöglichkeiten bestehen, dann soll man die Menschen natürlich auf diese Arbeitsmöglichkeiten hinweisen und darauf hinwirken, dass sie die Arbeit annehmen. Aber da ist die Situation auch nicht anders wie bei den übrigen Sozialhilfeempfängern. Ja, wenn wir dort wissen, da ist jemand arbeitsfähig, er hat im Moment keine Arbeit und es bietet sich eine Arbeit an, dann versuchen wir natürlich mit einem gewissen Nachdruck zu erreichen, dass er eine Arbeitsstelle annimmt. Denn das BSAG ist nicht eine Lebensfinanzierungskasse, sondern im Grunde gilt auch hier, Hilfe zur Selbsthilfe, den Menschen dazu wieder verhelfen, dass er sein eigenes Leben eben selbst gestalten kann, natürlich auch den Lebensunterhalt selbst bestreiten kann.
Paragraph 7 dieses Gesetzes. Für Unterbringung und Heizung sei zukünftig ein Betrag in Höhe von 300 D-Mark für den Haushaltsvorstand und für je 150 D-Mark für weitere Haushaltsangehörige zu erstatten.
Richtig. Also auf dem freien Markt würde man eigentlich von Mietwoche sprechen.
Ja, wie gesagt, ein freier Markt gibt es natürlich nicht in diesem Bereich. Ja, die Menschen sind öffentlich-rechtlich untergebracht und da gelten andere juristische Grundsätze.
Ja, aber
darüber kann man sicher diskutieren, ob so eine Vorschrift wie der Paragraph 7 ist es, glaube ich, der Paragraph 7 es vorsieht, ob die noch verfassungsgemäß ist. Ganz einfach mal juristisch so in den Raum gestellt. Darüber wird man sicher diskutieren können, dass man ohne besondere gesetzliche Kalkulation hier die Summe x mal auswirft.
Ich kenne es nur von der Stadt Freiburg, wie es da gehandhabt wird, wo diese horrenden Steigerungen für die Gebühren quasi bereits den einzelnen Betroffenen ins Haus stehen. Konkrete Situation, 4 Alleinstehende in einem Zimmer pro Person 300 Mark, das wären 1200 Mark für, ich weiß nicht wie viel, 16 Quadratmeter oder so.
Das sind sicher mehr als 16 Quadratmeter, aber nicht besonders viel. Auf der anderen Seite ja, auch nicht besonders also viel.
Auf 1 oder 2 Quadratmeter kommst du mir jetzt nicht an.
Ja, es sind da Missverhältnisse da, das sehe ich auch, aber das ist der gesetzgeberische Wille. Nur wir müssen als Verwaltung damit vernünftig umgehen.
Sogenanntes Einkommen und Vermögen der davon betroffenen Personen sind zunächst vor Inanspruchnahme dieses sogenannten Leistungsgesetzes aufzubrauchen. Wie sieht das konkretes Beispiel aus? Ein Verwaltungsdirektor hat sich darum bemüht, das herauszufinden.
Es gibt so eine Untersuchung über einen, wer ist das? Verwaltungsdirektor, der sagt, Kraftfahrzeuge, Farbfernseher, Videorekorder würden als Luxusgegenstände zum Vermögen gerechnet und müssten zunächst erstmal verkauft werden. Sie müssen ja da auch irgendwie eine Regelung haben.
Wir haben keine Regelung. Wir haben das, was das Gesetz hier vorsieht. Ja,
ja, aber ich meine jetzt diese.
Und jetzt kommen dann die Anträge und die Leistungsansprüche, die wir zu verwirklichen haben. Und da werden wir eben prüfen, was an Vermögen da ist.
Zukünftig also 80 Mark pro Person Taschengeld. Wie damit ein Rechtsanwalt für die dringend notwendige Rechtsberatung finanziert werden soll, weiß niemand genau.
Bislang gültigen Asylverfahren muss ein Anwalt zwangsläufig dabei sein. Niemand kennt sich so gut aus. Jetzt kriegt ein Flüchtling nur noch 80 Mark Taschengeld.
Über die Gerichtskostenhilfe.
Ja.
Da entscheidet natürlich das Gericht vorab über diesen Antrag auf Gerichtskostenhilfe, ob an dem Asylantrag in der Hauptsache, also im Hauptsacheantrag, was dran ist. Mhm. Und wenn dem so ist, dann ist es klar, wegen der komplizierten Rechtsmaterie wird da in aller Regel ein Anwalt beigeordnet. Also das ist meine Einschätzung, wobei ich jetzt natürlich nicht den genauen Überblick über die Verfahrensmöglichkeiten habe, denn dafür bin ich hier nicht zuständig im Hause. Da müssen Sie den Kollegen fragen. Der hat einen besseren Überblick.
Ja, ja.
Also ich bin
im Sozialbereich zuständig. In der Regel die Gerichte ja nicht gerade positiv entscheiden, sondern ablehnend. Also
und so weiter und so weiter. Es wurde weniger denn je konkret. Zum Schluss noch einmal die grundsätzliche Frage.
Was denken Sie denn, was ist der Sinn dieses Gesetzes?
Ja, da sollten Sie die Politiker fragen. Ich bin Verwaltungsmensch und zum Sinn des Gesetzes, da dürfen Sie mich nicht fragen.
Soweit also das Interview mit Dr. Lögler, Sozialdezernent beim Landkreis Breisgau Hochschwarzwald. Im gesamten Bundesgebiet werden Mehrkosten für dieses Gesetz von etwa 500 Millionen Mark angesetzt. Im Landkreis Emmendingen zum Beispiel werden jetzt schon 500.000 D-Mark als zusätzliche Ausgaben eingerechnet. Das ergibt die auf reine und weitere Diskriminierung ausgerichtete Misshandlung von Flüchtlingen. Und die Stadt Freiburg tut sich in der Durchsetzung dieses Gesetzes besonders drastisch hervor. Sie haut schon jetzt alle Flüchtlinge vor den Kopf. Das Gesetz ist in einer ersten Etappe umgesetzt worden zum 1. November und in einer zweiten Etappe, diese sogenannte Paketlösung, soll es am 1. Februar 1994 weitergehen. Gegen dieses Gesetz, lang und breit nun hier vorgestellt noch einmal, findet am kommenden Samstag, 18. Dezember, eine Demonstration in Freiburg statt gegen die Sondergesetze und die Ausgrenzung von Flüchtlingen hier in Freiburg am Bertholdsbrunnen, 11.30 Uhr.